HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Barbara Pieroth. Guten Abend.
Ein junger Mann in schwarzer Jacke haut mit einer Schaufel auf einen Stacheldrahtzaun. Er steht offenbar auf der belarussischen Seite, an der Grenze zum EU-Land Polen.
Die polnischen Behörden verstoßen gegen das Gesetz und schicken sie oft nach Belarus zurück, obwohl sie hier internationalen Schutz beantragt haben.
Live for international protection here.
Vor unseren Augen wird ein Verbrechen begangen. Hunderte, vielleicht tausende illegaler Migranten stürmen die Grenze. Wir haben gewarnt, dass das Regime das tun wird. Der Grund? Die EU hat immer noch nicht auf diese Verbrechen reagiert.
Wir wissen, dass hier Menschen in die Kälte zurückgestoßen werden, in einer Situation, wo auf der anderen Seite ein skrupelloser Diktator jedes Interesse an einer Eskalation, ja auch an Toten an dieser Grenze hat.
Wir kriegen hier wieder einmal vor Augen geführt, dass die Europäische Union Angst hat vor ein paar tausend Menschen, die dort an die Tür klopfen.
Gegen diese Situation müssen wir alle Europäer was tun, um erstens den Lukaschenka zu stoppen und zweitens diesen Menschen, die dort schon sind, zu helfen.
Vor 60 Jahren beginnt in Berlin der Bau der Mauer. Bewaffnete Grenztruppen errichten Barrikaden und spannen Stacheldraht. Ein historischer Triumph, dass die Mauer fällt in diesem Monat vor 32 Jahren. Nun aber bekommt Europa womöglich neue Mauern. Polen plant sie, gerne mit finanzieller Hilfe der EU. Die entsprechenden Pläne hat das Unterhaus bereits abgesegnet. Und zwar, um all die Migranten abzuhalten, die Belarus über die Grenze schleust. In ein Niemandsland, umgeben von Sümpfen in den Wäldern. Dort harren tausende Menschen aus. Wie viele, weiß keiner. Angaben lassen sich nicht überprüfen, weil Polen in der Grenzregion den Ausnahmezustand verhängt hat. Das heißt, Journalisten und Helfer dürfen nicht rein, genauso wenig wie in das Grenzgebiet auf der gegenüberliegenden, der belarussischen Seite. Diejenigen Bilder, die wir von dort bekommen, meist Bilder vom weißrussischen Staatsfernsehen oder aus den Hubschraubern des polnischen Militärs, zeigen viele junge Männer, auch Familien, die auf frostigem Boden kampieren, die sich notdürftig Verschläge gebastelt haben. Ein 14-jähriger Junge ist gestorben, mindestens 9 weitere Menschen ebenfalls. Und das soll Europa sein, der Kontinent mit menschlichem Antlitz. Genüsslich führt Diktator Lukaschenko vor, wie bigott sich Europa verhält. Es ist erpressbar geworden, will nicht einknicken, kann aber die Menschen auch nicht in einer Art Todeszone ihrem Schicksal überlassen. Ein Dilemma. Hier ist HR2 Kultur der Tag. Waffen, die keine sind, Lukaschenko und die Flüchtlinge. Wir wollen im Laufe der Sendung auch der Frage nachgehen, wo diese Menschen eigentlich herkommen und vor welchen Bedingungen sie fliehen. Aus einem Land wie Syrien zum Beispiel, worüber Björn Blaschke berichtet.
Laskin Mohammed hat eine Reise nach Weißrussland bereits hinter sich und kehrte dann um. Der 33-Jährige redete jetzt mit einem ARD-Team darüber, wie er aus seinem Heimatort Treps in Nordsyrien nach Deutschland reisen wollte. Ich wollte dahin, weil wir hier keine Zukunft sehen. Leute, die Kontakte haben, können hier einen Job finden. Aber ohne solche Verbindungen ist es schwer. Hier gibt es Krieg und jeden Tag Explosionen. Wir schlafen mit Angst ein und wachen mit Angst auf. Europa ist der einzige Ort, an dem wir Zuflucht suchen können. Laskin verkaufte Hab und Gut, hoffte auf eine bessere Zukunft für seine Familie, für Frau, Kinder, aber auch für seine Mutter. Ein Menschenschmuggler versprach ihnen einen sicheren Weg, mit dem Flugzeug direkt nach Weißrussland, Visum inklusive und dann weiter Richtung Deutschland. Der Start erschien einfach. Von Nordsyrien ging's nach Erbil in irakisch-Kurdistan, das bis vor kurzem noch Flüge nach Weißrussland bot. Doch die Landung in Minsk war hart. Wir waren 5 Tage lang auf dem Flughafen und unsere Kinder hatten weder Essen noch etwas zu trinken. Wir haben gelitten, 5 Tage lang, bis unsere Papiere fertig waren. Wir haben auf dem Boden geschlafen. Danach warteten Laskin und seine Familie in einem Hotel in Minsk. Die Menschenschmuggler vertrösteten sie immer wieder, versprachen aber, dass sie nur 2 Stunden Fußweg bis zur polnischen Grenze vor sich hätten. Eine Lüge. Die Familie war einen halben Tag lang unterwegs, irrte durch den Wald, kehrte schließlich um. Wir konnten nicht gehen, weil meine Mutter sehr alt ist und am Stock gehen muss. Und dazu die Kinder. Ich konnte ihr Leben nicht riskieren. Wenn ich allein gewesen wäre, hätte ich vielleicht weitergemacht. Aber ich konnte das Leben meiner Kinder nicht riskieren. Trotz solcher Erlebnisse, die auch in Syrien und im Irak die Runde machen, fallen Hoffnungslose auf Menschenschmuggler herein. Auf Männer wie diesen, den ein ARD-Team im syrischen Kamischli interviewen konnte. Er erzählt, dass seine Kollegen und er pro Person zwischen 15.000 und 17.000 Euro für Schmugglerdienste verlangen. Es ist ein Netzwerk, in dem alle miteinander verbunden sind. Hier in Syrien, in Weißrussland, in Polen und in Deutschland. Die einen übergeben die Leute den anderen. Wie viele aus Nordsyrien weg sind, weiß ich nicht. Aber es sind Tausende. In Weißrussland sind viele, die die Reise an die Grenze noch gar nicht angetreten haben. Die wollen es erst noch versuchen. Es kommen bei der Reise schon einige ums Leben. Der Schleuser meint, dafür nicht verantwortlich zu sein, der will nur sein Geld sehen. Nasgin Mohammed hadert mit seinem Schicksal nicht, sieht den aufgegebenen Versuch, über Weißrussland nach Deutschland zu gelangen, als kein endgültiges Scheitern an. Ich bin traurig, dass wir nicht hinkommen konnten und viel Geld ausgegeben haben. Aber wenn ich eine andere Route finde, werde ich es wieder versuchen. Wir versuchen es, bis wir nach Europa kommen. Hochfliegende Träume, die bleiben. Es müssen sich nur neue Wege auftun.
Nur noch raus, aber der Weg ist versperrt. Wir hören von Schleusern in Istanbul zum Beispiel. Bislang war das die große Drehscheibe, aber auch Erbil, Beirut oder Damaskus. In sozialen Medien wurden einfache Routen versprochen nach dem Motto in 5 Tagen nach Berlin. Organisiert wurden Flug und Transit bislang von Reisebüros, die das Geschäft mit der Hoffnung wiederum als Angel- oder Jagdferien deklarierten. Visa gab es in Minsk bei einer Agentur am Flughafen, dann Transfers mit dem Bus oder Taxi an die Grenze. Das klingt jetzt erstmal wie eine schöne, unkomplizierte Reise. Was die Menschen erwartete, ist aber pure Hoffnungslosigkeit. Michael Lüders ist Publizist, Politik- und Islamwissenschaftler. Guten Abend.
Schönen guten Tag, hallo.
Herr Lüders, niemand nimmt das freiwillig auf sich, mittellos da irgendwo im Grenzstreifen zu vegetieren, bei Minusgraden womöglich zu erfrieren und das den eigenen Kindern zuzumuten, immer wieder Versuche zu starten, die Grenze zu überwinden und wie ein Stein hin und her geworfen zu werden. Ist den Menschen in Syrien bekannt? Was denken Sie, was da auf sie zukommt an der Grenze zwischen Belarus und Polen?
Ich kann nicht beurteilen, ob den Menschen das im Einzelnen bekannt ist, aber ich glaube, dass der Druck auf viele Menschen nicht nur in Syrien sehr groß ist, nach einem besseren Leben zu suchen. Die Lebensverhältnisse sind so schwierig und so bedrückend, jedenfalls solange man nicht zur regierenden Elite gehört, dass jede Möglichkeit, im Ausland ein besseres Leben zu finden, auch wahrgenommen wird. Und sicherlich ist so ein gewisser Sog entstanden in Syrien, im Irak, Afghanistan, Iran, anderswo, über dieses Einfallstor Minsk nun den Weg in Richtung Westen anzutreten. Dass die Grenze dann auf einmal so rigoros dicht gemacht wird, damit hat wahrscheinlich niemand gerechnet. Die meisten haben vermutlich geglaubt, sie könnten relativ zügig über Polen nach Deutschland weiterreisen. Das hat sich jetzt als Illusion erwiesen und nun sind im Grunde genommen diese Flüchtlinge ein Faustpfand in einem politischen Kräftemessen zwischen dem weißrussischen Machthaber Lukaschenko einerseits und der EU andererseits. Und wie das Ganze ausgeht, das ist gegenwärtig noch völlig offen.
Wir haben gerade gehört von einer Familie, einmal Minsk und zurück nach Syrien. Sie wollen es wieder probieren. Welcher Weg könnte sich denn da auftun? Denn die Charterflüge nach Minsk aus Damaskus von einer privaten Fluglinie der Chumwing Airlines, das ist ja übrigens die Airline von Assads Cousin, die gibt es ja nicht mehr.
Welche neuen Wege die Flüchtlinge finden werden, das kann ich im Augenblick nicht beurteilen. Aber sowohl aus Nordafrika wie auch aus dem Nahen und Mittleren Osten ist der Druck groß, ein besseres Leben zu finden. Übrigens, man muss sich immer vor Augen halten, viele Länder, aus denen diese Menschen kommen, haben entweder als Ergebnis westlicher Militärintervention oder von vom Westen unterstützten Diktaturen oder infolge einer Wirtschaftspolitik, die zum Beispiel in Schwarzafrika weite Teile der Wirtschaft durch Exportsubventionierung von EU-Gütern in den Bankrott getrieben worden sind. Und es gibt hunderte von Millionen Menschen in diesem Teil der Welt, die versuchen, ein besseres Leben zu führen. Es reicht daher nicht aus, nur Grenzzäune zu bauen. Man muss an die die grundlegende Frage herangehen, wie kann man letztendlich eine gerechtere Wirtschaftsordnung schaffen, die es den Menschen dort erlaubt, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, sich selber ernähren zu können, und ist es wirklich sinnvoll, militärische Interventionen durchzuführen, wie im Irak, wie in Afghanistan, mit den bekannten Folgen?
Es gibt ja die Diskussion, ob wir wirklich von Flüchtlingen sprechen sollten, wenn Menschen die enormen Kosten für eine Reise nach Minsk aufbringen können. Eben war von bis zu 15.000 Dollar pro Person die Rede. Wer in Syrien kann das denn bezahlen?
Vielfach ist es so, dass hier ganze Familien Gelder zusammenlegen, auf das ein Teil der Familie in Richtung Europa es schafft, dort aufgenommen wird, dort perspektivisch Lebensunterhalt verdient und dann auch die Daheimgebliebenen versorgt. Es gibt aber auch durchaus Angehörige der Mittelschicht, die über Geld verfügen und trotzdem weg wollen aus ihren Ländern, weil sie erkennen, es geht nicht voran, die Verhältnisse sind desaströs, und versuchen, ins Ausland zu kommen, weil sie eine andere legale Möglichkeit nicht haben. Wenn ein Syrer oder ein Iraker vielleicht über Ressourcen verfügt, möglicherweise sogar gut ausgebildet ist, legal schafft er ja quasi die Einwanderung nach Europa nicht, sodass auch für diese Leute der Weg in Richtung Europa eine Option ist, selbst wenn das Tausende oder sogar mehr als 10.000 Euro kostet.
Sie sagen, die Situation ist desaströs. Bleiben wir mal am Beispiel Syriens. Wir lesen, das Volk sei frustriert, es leide Not. Wir haben eben auch einen Beitrag gehört, wir schlafen mit Angst ein, wir wachen mit Angst auf. Wie sind denn die Lebenssituation, der Alltag, die Herausforderungen einer syrischen Familie?
Naja, ich würde sagen, im Wesentlichen geht es darum, das Überleben der eigenen Familie erst einmal zu sichern. Es sind ja nicht nur die politischen Repressionen, die in Syrien eine Rolle spielen, sondern es ist vor allem auch der wirtschaftliche Boykott des Landes, der Syrien stranguliert. Den wenigsten ist bewusst, dass die Europäische Union sehr harte Sanktionen gegenüber Syrien vor Jahren schon eingeführt hat, 2012, mit dem Ergebnis, dass im Grunde genommen legal kaum Produkte aus der Europäischen Union eingeführt werden können nach Syrien. Die syrische Regierung, das syrische Regime muss alles, was es braucht, zum Beispiel Ersatzteile auch für Heizkraftanlagen oder für Wasserreinigungsanlagen, auf dem Schwarzmarkt, in der Regel im Libanon, für teures Geld einkaufen. Und das Ergebnis ist, dass die Inflation hoch ist, die Menschenwirtschaft keine Perspektiven haben. Diese Wirtschaftssanktionen, die eigentlich das Regime treffen sollen, treffen in Wirklichkeit die einfache Bevölkerung, und das in großem Umfang. Diese Sanktionen sind wirklich unglaublich weitreichend, und sie sind überhaupt nicht bewusst der breiten Bevölkerung. Wir wissen das gar nicht, dass es die gibt. Wir sehen allein die Gewalt des politischen Systems dort. Kurzum, für diejenigen Syrer, die nicht Teil sind der Machtelite. Sie haben die Wahl zwischen einem wirklich sehr, sehr schwierigen Leben, das nur dann erträglich ist, wenn man Verwandte im Ausland hat, die Geld überweisen, oder aber man versucht, den Weg ins Ausland zu gehen, aber es sind alle Wege verschlossen seit dem Flüchtlingstreck von 2015, da haben die Europäer die Grenzen dicht gemacht. Minsk war jetzt kurzzeitig eine Möglichkeit, den Weg doch noch zu schaffen, über Polen nach Deutschland vor allem. Das ist jetzt auch verschlossen, und nun muss man sehen, wie es weitergeht, vor allem wie man den Menschen dort, den 2.000-3.000 im Grenzgebiet, helfen kann.
Umgekehrt gibt es auch die andere Entwicklung. Gebürtige Syrer, die in Nachbarländer geflüchtet waren, kehren zurück, geben auf, weil es woanders noch schlimmer ist als in Syrien offenbar. Wie viele Menschen betrifft das?
Es ist schwer, Statistiken zu benennen, weil es die so in dieser Form nicht gibt. Aber wenn wir uns alleine mal angucken, in Afghanistan hat es einen 20 Jahre währenden Krieg gegeben. Im Irak, Sturz von Saddam Hussein 2003 mit dem nachfolgenden Staatszerfall. Krieg in Syrien, da hat Russland seinen Anteil daran. Der Iran, aber auch die westlichen Staaten, die die Aufständischen unterstützt haben. Libyen, Sturz von Gaddafi. Im Jemen wird ein Krieg geführt, vor allem von Saudi-Arabien, aber mit militärischer und logistischer Unterstützung der USA und Großbritanniens. Wir reden hier von mindestens 100 Millionen Menschen, die einen Anlass haben, in ihren zerstörten Gesellschaften zu verzweifeln und die nach Mitteln und Wegen suchen, ins Ausland zu kommen. Und dabei übersehen wir in Europa meistens, dass die meisten Flüchtlinge es ja gar nicht bis nach Europa schaffen. Alleine von Afghanistan in den Iran sind in den letzten 2 Monaten mehr als 300.000 Menschen geflüchtet. Diese Zahlen nehmen wir kaum wahr. Wir sehen, dass wir in unserem eigenen Wohlstand bedroht werden durch Flüchtlinge, und wir wollen das aus politischen Gründen nicht und so weiter. Aber die Realität ist eben, dass es andere Länder noch sehr viel härter trifft und wir wenig geneigt sind, abzugeben oder zumindest eine andere Politik zu betreiben, die nicht so destruktiv ist wie das, was wir gesehen haben in Afghanistan und im Irak beispielsweise.
Michael Lüders, Experte für den Nahen Osten. Danke für das Gespräch. Es ist ein Geschäft mit der Hoffnung, die Menschen aus vielen dieser Länder, aus Afghanistan, dem Irak, Syrien, nach Belarus getrieben hat. Was die Geflüchteten dann dort erleben im Grenzgebiet bei Polen, das gleicht einer Wand. Sie können den kurzen Weg nicht überwinden. Auf der einen wie auf der anderen Seite stehen gerüstete Militärs. Eine Wand, die nicht passiert werden kann, beschreibt auch die österreichische Schriftstellerin Marlen Haushofer im gleichnamigen Roman. Die Geschichte, eine Frau wird bei einem Wochenendausflug ins Jagdhaus von Freunden von einer unerklärlichen, durchsichtigen Wand überrascht. Die trennt sie fortan vom Rest der Welt. Ihr Hund Lux hat gleich ein feines Sensorium und spürt, dass etwas nicht stimmt.
Als ich den Ausgang der Schlucht erreichte, hörte ich Lux schmerzlich und erschrocken jaulen. Ich bog um einen Scheiterstoß, der mir die Aussicht verstellt hatte, und da saß Lux und heulte. Aus seinem Maul tropfte roter Speichel. Zitternd und winselnd drängte er sich an mich. Er musste sich in die Zunge gebissen oder einen Zahn angeschlagen haben. Als ich ihn ermunterte, mit mir weiterzugehen, klemmte er den Schwanz ein, stellte sich vor mich und drängte mich mit seinem Körper zurück. Die Straße trat an dieser Stelle aus der Schlucht heraus, und soweit ich sie überblicken konnte, lag sie menschenleer und friedlich in der Morgensonne. Unwillig schob ich den Hund zur Seite und ging allein weiter. Zum Glück war ich durch ihn behindert langsamer geworden, denn nach wenigen Schritten stieß ich mit der Stirn heftig an und taumelte zurück. Verdutzt streckte ich die Hand aus und berührte etwas Glattes und Kühles. Einen glatten, kühlen Widerstand an einer Stelle, an der doch gar nichts sein konnte als Luft. Zögernd versuchte ich es noch einmal, und wieder ruhte meine Hand wie auf der Scheibe eines Fensters. Ich stand noch dreimal auf und überzeugte mich davon, dass hier, 3 Meter vor mir, wirklich etwas Unsichtbares, Glattes, Kühles war, das mich am Weitergehen hinderte.
Ein Auszug aus dem Roman »Die Wand« der österreichischen Schriftstellerin Marlen Haushofer, Vorlage für den gleichnamigen Film mit Martina Gedeck aus dem Jahr 2012. Sie hören HR2 Kultur, der Tag, Waffen, die keine sind, Lukaschenko und die Flüchtlinge. Viele dieser Flüchtlinge sind Kurden, Iraker, Syrer. Auf letztere haben wir eingangs schon geschaut, auf ihr Leben im eigenen Land. Aber auch die, die in umliegende Länder geflohen sind, leben oft in Armut und sie haben mit Vorurteilen zu kämpfen, zum Beispiel in der Türkei. Dort beschwerte sich letzten Monat ein älterer Türke in einem Video, die syrischen Flüchtlinge lebten im Luxus, während viele Türken kaum über die Runden kämen. Er jedenfalls könne sich keine Bananen kaufen. Die Syrer hingegen täten das kiloweise. Es folgten etliche Satire-Videos mit Bananen in sich hineinstopfenden Syrern, auf TikTok etwa. Die Syrer beklagen, dass sich die Stimmung in der Türkei zunehmend gegen sie wendet. Und zwar seit klar ist, die 3,7 Millionen Syrer gehen nicht. Sie werden bleiben. Und da hat das Mitgefühl dann irgendwann auch mal ein Ende, wenn einem vermeintlich Jobs, Wohnungen und Schulplätze streitig gemacht werden. Ähnlich die Lage im Libanon. Der Zedernstaat hat selbst nur 6 Millionen Einwohner, aber 1,5 Millionen syrische Flüchtlinge aufgenommen. In den Flüchtlingscamps im Libanon wächst nun eine verlorene Generation von syrischen Kindern heran, so Martin Durm.
Die Straße, die quer durch die Bekaa-Ebene zum syrischen Grenzübergang führt, ihre Ränder und Gräben, das ist ihr Revier. Sie ist breit, dicht befahren und die Lkw-Fahrer werfen immer irgendwas aus dem Fenster. Plastikflaschen, Tüten, manchmal sogar etwas Essbares. Wie ein junges Rudel streuen die Kinder an der Straße entlang, ständig in Bewegung, ständig auf der Suche nach etwas, das sich verwerten lässt. Plastik, Aluminium, Metall, egal was, sagt Marwan, der Anführer. Er hat dieses harte, verdreckte Flüchtlingskindergesicht und ist sicher nicht älter als 8. Der Kleinste heißt Saleh und wie er uns sieht, kriegt er Angst und läuft heulend davon. Es gibt keine Statistik darüber, wie viele der etwa 1,5 Millionen syrischen Flüchtlinge Minderjährige sind. Eine internationale Kinderhilfsorganisation hat geschätzt, dass etwa 300.000 Kinder nicht einmal die staatlichen Schulen besuchen. Stattdessen müssen sie sich als billige Arbeitskräfte verdingen. auf den Feldern bei der Kartoffelernte oder eben am Straßenrand, um verwertbaren Abfall zu sammeln. Für ein Kilo Aluminium kriegen wir 2000 Pfund, sagt der eine. Nein, 2500 kriegen wir, korrigiert ihn der andere. Und wie sie sich streiten über Mengen und Preise, wirken sie mit einem Mal furchtbar erwachsen. Manchmal sieht man sie kaum, wenn man an ihnen vorbeifährt, weil sie so klein sind und die vollgestopften Müllsäcke, die sie hinter sich herschleppen, sind so groß. Es ist eine verlorene Generation, die hier seit Ausbruch des syrischen Bürgerkriegs im Frühjahr 2011 in Flüchtlingslagern heranwächst. Bis vor 1,5 Jahren sind viele Mädchen und Jungen noch in staatliche Schulen gegangen. Zwar nur nachmittags, um sie von den libanesischen Schülern zu trennen, doch seit Ausbruch der Covid-Pandemie gibt es auch keinen Unterricht mehr. Also werden viele Kinder von ihren Eltern zur Arbeit geschickt. Umgerechnet $1 am Tag bringen sie dann abends nach Hause. Ein Hungerlohn. Die Weltbank und die Vereinten Nationen warnen davor, der Libanon könne mit seinen vielen Flüchtlingslagern Ende des Jahres zum Hungergebiet werden. In den feinen Restaurants an Beiruts Korniche ist davon nichts zu spüren. In den Camps der BK-Ebene aber schon. Er lebe jetzt hier, im Libanon, mit seiner Frau und seinen 2 Kindern, sagt Khaled, ein ehemaliger Handwerker aus Aleppo. Aber er habe nur einen großen Wunsch. Er träume von Europa. Er wolle nach Deutschland oder egal wohin, Hauptsache Europa. Er wolle das nicht für sich, sondern für die Kinder. Komm, sagt Ahmed, sein 9-jähriger Sohn, und führt uns an Baracken und Zelten vorbei auf einen Sandplatz. Da spielen sie manchmal Fußball. Als er 3 war, ist die Familie geflüchtet. Seine Schwester wurde hier im Lager geboren. An Syrien kann er sich nicht mehr erinnern, aber schön soll es sein, sagt er. Das hätten ihm die Eltern erzählt und er habe auch Fotos von Aleppo gesehen, aus der Zeit vor dem Krieg. Irgendwann, sagt der Junge, wolle er dahin zurück.
Martin Durm war im Sommer in libanesischen Flüchtlingscamps und hat uns über Kinder berichtet, die sich an ihre Heimat gar nicht mehr erinnern können und die als Müllsammler Geld verdienen müssen. So hatten sich die Eltern die Zukunft ihrer Töchter und Söhne bei der Flucht seinerzeit nicht erhofft. Die Lage im Libanon kennt Said Arnaout. Er ist Wahltübinger, stammt aus dem Libanon und leitet dort das interkulturelle Begegnungszentrum Wadaniye bei Beirut, wo Touristen zum Beispiel Arabisch lernen können oder wo es Berufsausbildung gibt. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Arnaout, der Libanon ist also kein gelobtes Land für die Syrienflüchtlinge, nicht inzwischen aber auch nicht mehr für die Libanesen. Wirtschaftlicher Kollaps, das Pfund ist um 90% eingebrochen, leere Staatskassen, eine Versorgungskrise. Was bedeutet das konkret für das Leben der Menschen?
Das bedeutet, über 70% der Menschen im Libanon sind dann also unter Armutgrenze. Das heißt, sie bekommen ihr Gehalt, aber das reicht nicht mal für Verkehrsmittel, also Monatsgehalt. Die Situation ist sehr schwierig, alles wird an Dollars verglichen und das ist alles sehr teuer. Und das heißt, die Menschen, die haben Probleme mit Benzin, mit Medikamente, Engpässe. Das ist eine galoppierende Inflation. Die hohe Arbeitslosigkeit und viele Menschen versuchen auch das Land zu verlassen. Also viele Akademiker, Ärzte, Lehrer, Ingenieure, die versuchen halt irgendwie eine Existenz außerhalb des Libanon zu finden.
Eine Stunde Strom am Tag mal 2, kaum Öl und Gas vor Tankstellen, brechen Schlägereien und sogar Schießereien aus. Wie können Sie Ihre Begegnungsstätte unter diesen Bedingungen überhaupt aufrechterhalten?
Also wir haben seit Oktober 2019 keine Gäste mehr in der Begegnungsstätte und keine Seminare wegen Corona auch. Dann haben wir nach der Hafenexplosion über 20 Frauen aufgenommen, die obdachlos waren, weil sie ihre Häuser oder Wohnungen verloren haben. Und dann haben wir versucht, in der Begegnungsstätte psychische therapeutische Begleitung zu machen für die betroffenen Frauen und auch Musiktherapie. Aber das war ein Tropf auf dem heißen Stein.
Jetzt hat der Libanon seit Anfang August eine neue Regierung, die ist nach langen Verhandlungen im Amt. Kann sie den Zusammenbruch aufhalten? Welche Mittel hat sie in der Hand?
Also wir haben alle gehofft, aber es ist kein Geld. Das ist, dass der Bankrottstaat kann auch zahlreiche Subventionen und Importe nicht mehr finanzieren. Erstens. Zweitens, es wurde ja von Frankreich und EU versprochen, dass das 100 Millionen Dollar bekommen, wenn sie die Regierung zustande kommt. Kaum hat man die Regierung gebildet und bis jetzt hat nur zweimal getagt.
Stichwort Hafen. Wir erinnern uns ja an den August 2020. Mehr als 250 Tonnen Ammoniumnitrat, hochexplosiv, detonierten damals mitten im Hafen, waren über Jahre dort ungesichert gelagert worden. Mehr als 190 Menschen wurden getötet, rund 6000 verletzt. Damals hieß es, typisch für den Libanon, Arroganz, Gleichgültigkeit der politischen Klasse, Filz. Hat diese Explosion dem Land den Rest gegeben?
Das hat auch den Rest gegeben. Die wirtschaftliche Situation, der Hafenexplosion und die Corona, noch jetzt alle drei Faktoren, die haben praktisch das Land richtig bedroht und die in den richtigen Abgrund geführt.
Weiß man denn inzwischen mehr darüber, wer hinter dieser Explosion steckt? Es heißt ja auch immer wieder, vielleicht habe doch die radikal-islamische Hisbollah ihre Finger im Spiel gehabt.
Nicht nur Hisbollah, sondern alle sind beteiligt. Alle Minister, die damals von 2014 bis 2020 an der Macht waren. Und jeder wäscht die Hände und sagt, ich bin nicht schuldig gewesen.
Der Libanon war ja in den 70er und 80er Jahren Schlachtfeld des Nahen Ostens. Haben die Menschen Angst davor, dass es wieder einen Bürgerkrieg gibt?
Die Menschen fürchten sich davor, ja. Aber momentan, es gibt nur eine starke bewaffnete Gruppe, und das ist die Partei von Hisbollah, der hauptsächlich vom Iran instrumentalisiert wird. Und ist sehr, sehr stark bewaffnet, sogar stärker als die libanesische Armee ist.
Wie nutzt die das Vakuum und den Zerfall für ihre Zwecke?
Was der Hisbollah nicht will, wird nicht laufen. Zum Beispiel diesen Richter, denn der objektiven Richter, also nicht nur von meiner Sicht her, sondern viele, viele finden halt, die vor allem die NGOs, das ist ein sehr objektiver Richter. Der Hisbollah ist da mit ihm nicht zufrieden. Die wollen nicht, dass er weiter der Sache praktisch tätig bleibt.
Wenn Menschen jetzt solche alltäglichen Probleme haben, wie Sie das schildern, alles ist furchtbar teuer, Gehalt wird nicht ausgezahlt, dann richtet sich ihr Zorn ja oft gegen Fremde, die ihnen vermeintlich was wegnehmen. Der Libanon hat gemessen an der Zahl seiner eigenen Einwohner extrem viele Menschen aus Syrien aufgenommen. Das wäre jetzt proportional so ungefähr so, als ob 20 Millionen Syrer nach Deutschland gekommen wären. Wenn schon Einheimische wirtschaftlich kaum noch überleben können, wie soll das syrischen Flüchtlingen gelingen können, die überhaupt irgendeine Perspektive haben im Libanon?
Also die syrischen Flüchtlinge sind nicht in einer Luxussituation, sondern in einer Elendsituation. Und die zusätzlich schaffen ja für das Problem auch wirtschaftliches Problem. Die haben kaum Arbeitsmöglichkeiten. Na gut, die konkurrieren auf die armen Libanesen, auch Steinplattenleger oder seinen Feldenackerbereich arbeiten, und sie sind bereit, auch sich ausnutzen lassen, damit sie auch nur ein paar libanesische Pfund am Tag verdienen. Aber es ist einfach eine brutale Situation.
Sagt Said Arnaud aus Tübingen. Er leitet ein Begegnungszentrum bei Beirut. Herzlichen Dank für das Gespräch. Wer die Möglichkeit hat, diesen Umständen zu entfliehen, der nimmt seine Füße in die Hand und vieles in Kauf. An der Grenze zwischen Belarus und Polen ist dann aber Endstation, eine Sackgasse. Eine Wand, wie sie auch Marlen Haushofer in ihrem Roman von Anfang der 60er Jahre beschreibt. Wir erinnern uns, in einem Hochtal mit Berghütte ist die Protagonistin über Nacht von einer unsichtbaren Wand eingeschlossen worden. Dahinter ist alles Leben erloschen, die Frau auf sich selbst zurückgeworfen. Erstmal versucht sie aber, diese Barriere zu erkunden.
Ich näherte mich vorsichtig mit ausgestreckten Händen dem unsichtbaren Hindernis und tastete mich an ihm entlang, bis ich an den letzten Felsen der Schlucht stieß. Hier kam ich nicht weiter. Auf der anderen Seite der Wand, ich habe mir angewöhnt, das Ding die Wand zu nennen, denn irgendeinen Namen musste ich ihm ja geben, da es nun einmal da war. Auf der anderen Seite also lag das Bachbett, eine kleine Strecke fast trocken, und dann floss das Wasser in einem Rinnsal weiter. Offenbar hatte es sich schon durch das durchlässige Kalkgestein gegraben. Die Wand konnte also nicht tief in die Erde reichen. Eine flüchtige Erleichterung durchzuckte mich. Ich mochte den gestauten Bach nicht überqueren. Es war nicht anzunehmen, dass die Wand plötzlich aufhörte. Ich schlug mit der Faust gegen die Wand. Es schmerzte ein wenig, aber nichts geschah. Wir waren in eine schlimme Lage geraten, Lux und ich, und wir wussten damals gar nicht, wie schlimm sie war. Es konnte einfach nicht wahr sein, derartige Dinge geschahen einfach nicht, und wenn sie doch geschahen, nicht in einem kleinen Dorf im Gebirge und nicht in Europa.
In Europa geschieht das aber gerade an der Grenze zwischen Belarus und Polen. Menschen wie Geiseln von Machthaber Lukaschenko, die nicht mehr Herr ihres Schicksals sind. Um zu verstehen, was sich da hochgeschaukelt und angebahnt hat, müssen wir vielleicht zurückgreifen. Letztes Jahr soll Lukaschenko, damals 26 Jahre im Amt, seine Wiederwahl gefälscht haben. Im Mai diesen Jahres wiederum ließ er eine Ryanair-Maschine mit einem politischen Widersacher kidnappen, es zur Landung in Minsk zwingen. Die EU reagierte mit Sanktionen. 166 Namen und 15 Unternehmen stehen auf einer schwarzen Liste. Es gibt Kontosperren, Reisebeschränkungen und Handelsverbote. Genau die soll Brüssel zurücknehmen. Damit erpresst sie der Machthaber in Minsk. Im Sommer trieb er die ersten Flüchtenden nach Litauen und weil das gelang, hat er die Schleuserei noch intensiviert, um die EU in Misskredit zu bringen, aus Rache vielleicht auch. Über die aktuelle Lage an der Grenze zu Polen, Andrea Beer.
Hubschrauber kreisen über dem belarussisch-polnischen Grenzgebiet. Nahe dem geschlossenen Übergang Kuschnica-Brusgi versammelten sich am späten Vormittag schätzungsweise 2000 Menschen auf der belarussischen Seite. Direkt an der Grenzanlage harren sie aus. Frauen, Kinder und Männer, die eine weitere kalte Nacht vor sich wissen. Er wolle nach Polen, sagt einer von ihnen. Ich hoffe es. Wo sind die Menschenrechte? In der wilden Hoffnung, weiter nach Polen und damit in die EU zu gelangen, warten sie nun. Unterwegs haben sie Tannenzweige abgerissen, doch diese sind feucht und qualmen mehr, als sie brennen, um zu wärmen. Der belarussische Senator Viktor Liskovic ließ sich unterdessen an der Grenze nahe der Menschenmenge blicken. Wasser, Nahrungsmittel, Kindernahrung, all das haben wir. Ab morgen werden wir das verteilen. Zurzeit ist die Situation noch unklar. Soweit bekannt kommen die meisten Menschen im Grenzgebiet aus dem Irak, Afghanistan oder Syrien und sie wollen das Recht auf einen Asylantrag in der EU in Anspruch nehmen. Grundsätzlich kann diese auch an einer EU-Grenze gestellt werden. Brüssel hat bereits bestehende Sanktionen gegen das autoritäre Belarus nun verschärft. Begründung: Flüchtende und Migranten würden für politische Zwecke instrumentalisiert. Da die Menschen gezielt und organisiert an die EU-Grenze geschafft worden seien, um einen sogenannten hybriden Konflikt herbeizuführen. Machthaber Alexander Lukaschenko hat dies heute erneut bestritten. Er sagte in Minsk: Migration über Belarus zu organisieren lohnt sich überhaupt nicht. Wir waren niemals damit befasst und haben das auch nicht vor. Und auf die Sanktionen werden wir reagieren. Hier gibt es nichts zu diskutieren. Das belarussische Außenministerium erklärte unterdessen, die Fluggesellschaft Belavia habe nie Flüchtende oder illegale Migranten befördert und werde das auch nicht tun. Man habe die Visabestimmungen für eine Reihe von Ländern verschärft und mehr als 30 Reiseveranstaltern in Belarus die Lizenzen entzogen. Die staatliche Belavia fliege keine Menschen aus Syrien, dem Irak, Afghanistan und dem Jemen mehr von Istanbul nach Minsk. Auch die Verbindung Dubai-Minsk solle für Bürger aus diesen Ländern gekappt werden. Man versuche, die Menschen zu einer Rückkehr zu überreden, gab Alexander Lukaschenko an. Aber man muss sagen, dass diese Menschen sehr stur sind. Keiner will zurück. Und das ist ja auch verständlich. Sie haben ja nichts dort. Sie haben kein Zuhause. Sie verstehen das, dass sie dort nichts haben, um ihre Kinder zu ernähren. Außerdem machen einige von ihnen sich große Sorgen um ihr Leben, wenn sie zurückgehen. Deshalb führen wir aktive Gespräche, um die Menschen zu überzeugen. Bitte kehren Sie nach Hause zurück. Aber keiner möchte zurückkehren. Am Donnerstag soll ein erstes Flugzeug Menschen aus dem Grenzgebiet von Minsk in den Irak fliegen. Das kündigte die irakische Regierung an. Die Reise, wurde betont, sei aber freiwillig.
Unterdessen aber kommen angeblich immer mehr Menschen an die Grenze. Polen behauptet, Belarus bereite die Flüchtenden darauf vor, die Grenze zu stürmen. Sie würden mit Metallschneidern und Tränengas ausgestattet. Außerdem verbreite sich das Gerücht, dass Deutschland einen Transit für die Migranten an der Grenze plane und Polen sie ziehen lasse. Das könnte sich also hochschaukeln, zumal inzwischen auf der polnischen Seite der Grenze angeblich 20.000 Soldaten stehen, außerdem Grenzschutz und Polizei. Irgendwann fallen dann womöglich wirklich noch Schüsse polnischer Grenzsoldaten. Eine Situation, die die EU unbedingt verhindern will. Manfred Sapper ist Chefredakteur der Zeitschrift Osteuropa. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Sapper, Polen will die Krise alleine lösen, obwohl die Agentur der europäischen Grenzschützer Frontex sogar in Warschau sitzt, wurden von dort keine zusätzlichen Kräfte angefordert. Jetzt allerdings überlegt Warschau, die NATO um Beistand zu bitten. Wäre das ein Fall für die NATO?
Nein, das ist kein Fall für die NATO und ich glaube, wir müssen wirklich sowohl gedanklich als auch sprachlich abrüsten. Also das, womit wir da konfrontiert sind, ist kein hybrider Krieg. Es ist die Fortsetzung der kriminellen Praxis des Diktators Lukaschenko, der seit den gefälschten Wahlen im August letzten Jahres die halbe Bevölkerung, seine eigene Bevölkerung in Geiselhaft genommen hat. Und er steht mit dem Rücken zur Wand, schlägt um sich und hat die Erpressungsvariante gefunden, Menschen als Druckmittel zu benutzen. Aber Menschen sind keine Waffen. Da ist Ihr Titel der Sendung heute sehr gut. Waffen sind das nicht. Und deshalb ist das natürlich völlig absurd. Wenn deutsche Politiker oder europäische Politiker, aber primär auch polnische Politiker die NATO ins Spiel bringen, das ist weder ein Fall für eine Konsultation, noch ist es ein Fall einer territorialen Bedrohung. Das ist alles Unfug. Rüsten wir ab, denken wir schärfer.
Wenn Sie Lukaschenko ansprechen, er führt Europa aber vor. Er hat genau die Stelle gefunden, an der die EU verwundbar ist. Und obendrein dürfte Lukaschenko an dem Schleusergeschäft ja auch noch einiges an Devisen einstreichen. Also doch ein Sieg für ihn auf ganzer Linie?
Das hängt davon ab, wie die Europäische Union reagiert. Also ich glaube schon, dass klar ist, die EU darf sich nicht erpressen lassen von Lukaschenko. Das ist genau sein Ziel. Und wenn man sagt, sie darf sich nicht erpressen lassen, dann sollten wir dran denken, wie wir das innerstaatlich regeln. Wenn ein Krimineller andere Menschen umbringt, bedeutet das nicht, dass der Staat oder die Justiz sich mit diesem Kriminellen gemein machen, sondern dass das Rechtsstaatsprinzip gilt. Und genau dies gilt auch im Umgang mit den Menschen an der Grenze und es gilt auch im Umgang mit Diktator Lukaschenko. Wir dürfen uns nicht auf die gleiche kriminelle Ebene herabzwingen lassen von ihm, wie er das gerne möchte. Und das heißt, wir müssen uns um die humanitären Hilfen für diese Menschen kümmern. Wir müssen die Regeln, wie die Grenzen gesichert werden, einhalten. Wir müssen das Asylgesetz beachten. All das, was wir in der Europäischen Union als gemeinsame Werte zusammengestellt haben. Das gilt es zu verteidigen.
Lukaschenko hat heute gesagt, wir würden alle Geflüchteten ja nach Hause fliegen, aber die sind stur, kam eben auch im Beitrag vor. Was ist das jetzt für ein Winkelzug?
Die Lüge ist die Münze im Tauschhandel, den Lukaschenko perfekt beherrscht. Er lügt. Es ist einfach falsch. Wir wissen ganz genau, wie das belarussische Regime in den vergangenen Wochen und Monaten, seit Sommer übrigens, Menschen versucht, nach Litauen zuerst und jetzt nach Polen zu bringen. Die Litauer haben es anders geregelt als die Polen. Die Litauer haben Frontex eingebunden und dort wird nach normalen Verfahren die Situation kontrolliert und es ist überhaupt nicht davon auszugehen, dass das, was Lukaschenko momentan behauptet, auch nur ansatzweise richtig ist.
Welche Rolle spielt da eigentlich Russland, dass Lukaschenko Rückendeckung aus Moskau bekommt? Dafür sieht die EU-Kommission keine klaren Hinweise. Der Kreml dementiert auch vehement. Polens Premierminister Morawiecki allerdings spricht ganz klar von einer neo-imperialen Politik Russlands und sagt, Lukaschenko ist der Ausführende, aber sein Vollmachtgeber sitzt im Kreml. Wie schätzen Sie das ein?
Also es gibt eine Kumpanei der Diktatoren und ohne die Rückendeckung Russlands wäre der Diktator Lukaschenko, der illegitim seit August an der Macht sich nur mit Gewalt seine Sicherheitsapparate hält, längst gefallen. Aber es wäre überzogen, falsch und es gibt dafür überhaupt keine Hinweise, dass Putin oder das putinsche Russland hinter dieser Zuspitzung steckt. Das kriminelle Potenzial von Lukaschenko ist so groß, er braucht überhaupt nicht die Unterstützung in dieser Hinsicht von Putin, um auf derartige Winkelzüge zu kommen. Denn Teil des Problems, mit dem wir konfrontiert sind, ist natürlich auch noch, dass in Polen selbst eine innenpolitische Zuspitzung existiert. Und je stärker die innenpolitische Konfrontation zwischen der Regierung, der PiS und der Opposition und der Konfrontation zwischen der PiS und Brüssel um Rechtsstaatsfragen existiert, desto einfacher ist es natürlich für Morawiecki, so etwas wie ein klares Feindbild jetzt in diesem konkreten Fall gegen Russland und gegen Belarus zum Schließen der eigenen Reihen zu bringen.
Das ist für Polen eigentlich eine ganz große Chance. Also nicht nur Lukaschenko inszeniert sich, sondern Warschau kann das auch tun. Das kann die EU vorführen und sich als Macher präsentieren.
Ja, zweifellos. Also es gibt keinen außenpolitischen Konflikt, der nicht innenpolitisch instrumentalisiert wird. Und so ist es hier in diesem Fall auch. Aber man sollte auf keinen Fall gleichsetzen, was da passiert. Also die Ursache ist das kriminelle Vorgehen von Lukaschenko. Und die Polen haben das Recht, ihre Grenze zu verteidigen. Gleichzeitig halte ich es persönlich politisch für unklug, die EU hier rauszulassen. Die EU sollte ganz, ganz zentral in die Regulation dieses Konfliktes mit eingebunden werden. Dafür gibt es Frontex, dafür gibt es die Verfahren. Wir sollten diese 4000 Leute nicht als Bedrohung begreifen, sondern wir müssen uns auch in dieser Hinsicht noch einmal klar machen, mit was für Relationen wir konfrontiert sind. 4000 Flüchtlinge in diesem Niemandsgebiet zwischen Belarus und Polen soll eine Europäische Union von 470 Millionen Menschen in Panik versetzen. Also mal ganz langsam. Ich bin dafür sehr, sehr schnell, die Leute reinzulassen, Hilfsorganisationen dort reinzulassen, ganz schnell Asylverfahren durchzuführen und zu sehen, wer das Recht hat, Asyl zu bekommen. Und vor allen Dingen ist es einmal mehr eine Forderung, die uns diese Situation als Hausaufgabe an die Hand gibt. Lasst uns endlich eine vernünftige Einwanderungspolitik beschließen. Denn wenn wir das jetzt wieder nicht schaffen, und wir haben es 2015 nicht geschafft, dann gibt es überhaupt keinen Ansatzpunkt dafür, irgendwann eine entspannte europäische Politik gegenüber den Nachbarstaaten zu verfolgen.
Wie man das machen kann, darüber sprechen wir gleich auch noch mit dem Migrationsexperten Gerald Klaus. Vielen Dank an dieser Stelle jetzt erstmal Manfred Zappa. Er ist Chefredakteur der Zeitschrift Osteuropa. Wie viele Menschen sich tatsächlich an der Grenze und in den Wäldern aufhalten, niemand weiß es. Es könnten an die 10.000 sein. Polen sagt, es werden immer mehr. Wenn der Winter hier erstmal ausbricht, dann liegt oft meterhoch Schnee. Die Temperaturen fallen auf bis zu 20, minus 20 Grad, Lebensgefahr und kein Weg hinaus. Gegen eine Grenze zu stoßen, diese Erfahrung hat auch die Frau gemacht, die wir bereits kennengelernt haben, eingeschlossen in ein Waldgefängnis, überrascht von einer unsichtbaren Wand, die sie nun noch einmal erkundet.
Ich hielt es nicht länger aus und ging nochmals in die Schlucht zurück. Ich lief fast den ganzen Weg und hielt atemlos inne, als der Scheiterstoß auftauchte. Dann ging ich langsam mit ausgestreckten Händen weiter, bis ich die kühle Wand berührte. Obwohl ich doch gar nichts anderes hätte erwarten können, war diesmal der Schock viel heftiger als beim ersten Mal. Es störte mich, dass ich die Wand nicht sehen konnte, und so brach ich einen Arm voll Haselzweige ab und fing an, sie an der Wand in die Erde zu stecken. Langsam tastete ich mich weiter an der Wand entlang und steckte ein Holz nach dem anderen in den Boden. Wenn ich zurücksah, konnte ich die neue Grenze bis zum Bach verfolgen. Die Wand stieg jetzt allmählich bergan bis zu einer Gruppe Lärchen inmitten der Bergwiese. Ich konnte keinen Menschen sehen, überhaupt kein lebendes Wesen. Nur das Gras auf den Wiesen lebte, das Gras und die Bäume. Das junge Laub spreizte sich glänzend im Licht. Ich stand, beide Handflächen an die kühle Wand gepresst, und starrte hinüber.
Und viel mehr als rüber zu starren auf die andere, die ersehnte Seite, bleibt auch den Geflüchteten nicht an der Grenze zwischen Belarus und Polen. Der Roman Die Wand von Marlen Haushofer ist erschienen im Ullstein Verlag. Über die Motivation Polens, Weißrusslands und Moskaus haben wir gesprochen. Schauen wir, was die EU in dieser Lage in der Hand hat. Sie gibt gerade ein desolates Bild ab. Führungslos, in Krisen nicht handlungsfähig, kann sie nur reagieren und wird deshalb herumgeschubst. Fast alle europäischen Spitzenpolitiker reden gerade von Migranten als Waffe von hybrider Kriegsführung. Das haben wir gerade im Gespräch gestreift. Wenn es einen Angriff gibt, dann muss man den abwehren. Allerdings für den Preis, dass die Geflüchteten als Teil dieses Angriffs gewertet und damit ebenfalls abgewehrt werden, obwohl darunter Schutzberechtigte sind, denen der Schutz nicht verweigert werden darf. Das widerspricht zutiefst europäischen Werten und auch europäischem Recht. Darum aber ging es heute beim Treffen von Europas Außenpolitikern nicht wirklich. Sie haben Sanktionen verschärft, auch um nicht den Eindruck zu erwecken, man würde gegenüber Minsk einknicken. Aus Brüssel dazu Astrid Korall.
Diese Entscheidung kam nicht überraschend. Die Außenminister der EU haben beschlossen, dass Personen, aber auch Reiseveranstalter oder Fluglinien wegen Menschenschmuggels bestraft werden können. Er sei sehr froh, dass sich die EU sehr geschlossen zeigt, sagt der geschäftsführende Außenminister Heiko Maas.
Wir werden davon umfassend Gebrauch machen, dass all diejenigen, die sich an den Schleusungen beteiligen, die Lukaschenko in die Wege leitet, von der Europäischen Union sanktioniert werden. Und das ist erst der Anfang. Und wir sind uns auch darüber einig gewesen, dass wir uns weiter mit den Herkunftsländern auseinandersetzen, von denen aus Menschen nach Minsk gebracht werden.
Wer genau auf der Sanktionsliste steht, ist noch nicht klar. Sie wird in den kommenden Tagen erarbeitet. Bereits mehrfach hat Maas auch ausländischen Fluggesellschaften mit harten Sanktionen gedroht.
Wir werden den Druck auf die Fluggesellschaften weiterhin erhöhen. Diejenigen, die nicht einsichtig sind, denen es nur ums Geschäft geht, müssen damit rechnen, dass ihre Überflugsrechte und ihre Landerechte innerhalb Europas auf dem europäischen Markt infrage gestellt werden.
Der Druck scheint bei einigen zu wirken. So hat etwa die Türkei angekündigt, Flüge für Menschen aus Syrien, dem Irak und Jemen nach Minsk zu untersagen. Der Irak will Staatsbürger aus Belarus zurückholen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell erklärt, man sei dabei, den so wörtlich Zustrom von Migranten unter Kontrolle zu bekommen.
The inflow things are becoming under control.
Mittlerweile hat sich auch der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko zu Wort gemeldet. Man bemühe sich darum, die Menschen von der Grenze in ihre Heimatländer zurückzubringen, erklärte er. Allerdings wolle niemand zurückkehren. Der litauische Außenminister Gabrielis Landsbergis gibt nicht viel auf Lukaschenkos Worte.
I have no reason to believe that what he's saying is anyway true.
Ich habe keinen Grund zu glauben, dass das, was er sagt, irgendwie wahr ist, weil die meisten Dinge, die im letzten Jahr von Minsk kamen, waren meist Propaganda. Aber wenn wir genug Druck aufbauen, sehe ich die Möglichkeit, dass die Menschen mit einem organisierten Transit Belarus verlassen können. Also hoffen wir wirklich, dass er an dieser Stelle etwas Wahres sagt.
Außenminister Heiko Maas sieht derzeit noch keine konkreten Taten der Regierung in Belarus. Und vor Ort an der Grenze keine Entspannung, sondern eher eine Situation, die sich weiter verschlechtert und dramatisiert. Maas lehnt es aber klar ab, dass Deutschland Menschen von dort aufnimmt. Vielmehr sollten sie in ihre Heimatländer zurückgebracht werden. Es sei wichtig zu zeigen, dass die EU nicht erpressbar ist, meint der Außenminister.
Wir müssen den Menschen auch deutlich machen, das tun wir übrigens auch mit Aufklärungskampagnen in den Herkunftsländern, dass sie nicht unter Vorspiegelung falscher Tatsachen sich zu einem Instrument der Politik von Lukaschenko machen lassen dürfen. Und deshalb ist es wichtig, dass die Menschen wieder dorthin zurückkehren, wo sie hergekommen sind.
Der litauische Außenminister Landsbergis setzt dabei auch auf die Vereinten Nationen. Mit deren Hilfe müsse die EU einen Korridor öffnen, damit die Menschen sicher in ihre Heimatländer zurückkämen.
Lukaschenko hat also ein Instrument gefunden, die Uneinigkeit der EU besonders gut zu illustrieren, mit dem Einsatz von Menschen als Faustpfand. Fassen wir nochmal das aktuelle Dilemma zusammen. In der EU hat jeder das Recht, einen Antrag auf Asyl zu stellen. Dann muss der erstmal geprüft werden. Das entspricht den Schengen-Konventionen und außerdem auch der Genfer Flüchtlingskonvention. Kollektiv Menschen zurückzuweisen und abzuwehren ohne jede Prüfung ist also rechtswidrig. Nun hat Europa in dieser Lage zwei Möglichkeiten. Seiten. Entweder es wirft all seine Rechtsgrundsätze über Bord und macht illegale Pushbacks zur akzeptierten Praxis an den Außengrenzen, oder aber es nimmt Flüchtlinge auf, womöglich mit der Botschaft, jeder, der es nach Europa schafft, darf bleiben, im Zweifel in Deutschland. Gerald Knaus leitet die Denkfabrik Europäische Stabilitätsinitiative und hat seinerzeit den Türkei-Flüchtlingsdeal mitverhandelt. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Knaus, zunächst mal der Blick auf das Treffen der EU-Außenminister, von dem wir hörten. Die haben weitere Sanktionen beschlossen. Was bringen die?
Also das ist zumindest mal ein richtiges Signal, dass die Europäische Union nicht bereit ist, unter dem Druck und den verbrecherischen Methoden der Erpressung von Lukaschenko über die Sanktionen, die es bisher gab, zu verhandeln. Die wurden ja aus guten Gründen eingeführt, aufgrund der Menschenrechtsverletzungen in Belarus. Und die Europäische Union muss zeigen, dass sie hier nicht gern beigibt.
Jetzt bieten ja schon einige Fluglinien keine Charterflüge mehr an nach Minsk. Die Emirate, von der Türkei aus darf die staatliche belarussische Fluglinie nicht mehr Syrer, Iraker, Jemeniten mitnehmen. Der Irak holt Landsleute, die an der Grenze festsitzen, zurück. Wenn jetzt immer weniger Menschen nach Belarus kommen, entschärft das die Lage?
Also auch das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Aber das, was wir derzeit entschärfen müssen, ist die Zahl der Menschen, und es sind ja Tausende, die bereits jetzt und zum Teil seit Wochen in den kalten Wäldern zwischen Polen und Belarus festsitzen. Und für diese Menschen habe ich bei dem EU-Gipfel eigentlich überhaupt keine Lösung gehört. Also es wirkt so, man würde sich wünschen, die würden verschwinden, die würden kehrt machen und sagen, na, dann gehen wir halt nach Hause zurück. Und dabei wird vollkommen ignoriert, was alle Journalisten und auch polnische Zivilgesellschaft und die, die durchkommen, berichten, dass nämlich Lukaschenko natürlich als skrupelloser Erpresser diese Menschen gar nicht weglässt, sondern selbst unter Druck setzt und dass so die Europäische Union zu einem Komplizen wird in einem mit wachsender Kälte blutigen, ja lebensgefährlichen Überbieten an Abschreckung.
Sie bringen deshalb eine weitere Option ins Spiel. Sie nennen das einen Anti-Erpressungspakt. Das heißt, Geflüchtete von der Grenze sollen aufgenommen werden, um sie dann zum Beispiel in die Ukraine zu bringen oder in die Republik Moldau. Und dort durchlaufen die dann erstmal ein reguläres Verfahren, bevor sie weiterverteilt werden in aufnahmewillige EU-Länder. Was wäre der Vorteil an diesem Modell?
Also ich gehe mal zunächst davon aus, dass wir hier eine humanitäre Ausnahmesituation haben und dass es ein Wert an sich ist, dass die Europäische Union ihre Konventionen, die Menschenrechts-, die Flüchtlings-, die Kinderrechtskonvention, das Asylrecht, die Menschenwürde, die hier verletzt wird, dass sie das nicht aussetzen will. Das bedeutet, man wird diesen Wettbewerb mit Lukaschenko nur dann gewinnen, wenn ein Wunder passiert, Lukaschenko einsieht, dass das ein Problem war, die Leute zurückkehren lässt oder zurückbringt, und das halte ich für unwahrscheinlich. Das heißt, man wird die, die an der Grenze sind, entweder noch wochenlang festhalten oder, und da kommen wir auf das Problem der jetzigen europäischen Politik, die darauf aufbaut, zu sagen, keiner kommt durch. Wenn aber die Menschen in die Europäische Union kämen, die Tausenden, die da jetzt sind, wenn man sie nicht mehr zurückstößt, dann stellt sich die Frage, wird es dann leichter für Lukaschenko, andere anzulocken? Und darum wäre es nach so einer Aufnahme extrem wichtig zu signalisieren, und nicht nur für jetzt, sondern auch für die nächsten 5 oder 10 Jahre, irreguläre Migration in die Europäische Union über Russland oder die Ukraine für zukünftige Erpressung wird nicht erfolgreich sein, weil wir einen Anti-Erpressungspakt mit anderen Demokratien schließen, die dann bereit sind, nach einem Stichtag zu sagen, die, die da irregulär kommen, die nehmen wir auf, die kriegen dann dort ein Asylverfahren. Die werden nicht menschenunwürdig behandelt, aber sie kommen nicht, wenn sie 6.000, 5.000, 7.000 Euro zahlen, innerhalb von einer Woche nach Deutschland.
Das folgt dem Beispiel des Deals mit der Türkei, den Sie ja gewissermaßen erfunden haben. Ihre Kritiker sagen allerdings, das geht nicht an die Wurzel des Problems. Stattdessen muss immer neu Geld an Drittstaaten gegeben werden. Man muss auf deren Kooperation hoffen, und das macht die EU ja dann wieder erpressbar.
Ich glaube, hier liegt eines der großen Missverständnisse in dieser Debatte. Wenn man will, dass man vollkommen unabhängig ist von anderen Ländern, nicht auf andere Länder und ihre Interessen eingehen will, keine Partner braucht, dann gibt es an Grenzen nur zwei Möglichkeiten. Man hat die Grenzen vollkommen offen, wie 2015. Jeder, der kommt, kommt herein. Dafür gibt es aber kein einziges EU-Land heute, das dazu bereit wäre. Das sehen wir auch in den Debatten derzeit. Oder man schließt die Grenzen mit Gewalt. Dann braucht man auch keine Kooperation. Wenn man aber humane Grenzen will, also irreguläre Migration reduzieren, was ja ein legitimes Ziel ist, solange es menschenwürdig passiert und solange es dann mehr legale Wege gibt für Schutzbedürftige. Aber wenn man es reduzieren will, dann braucht man immer Partner. Und alle Beispiele in den letzten Jahrzehnten weltweit, wo das gelungen ist, zeigen, dass man dann Partner braucht. Und die Frage ist, welche Partner? Belarus und Libyen können keine Partner sein, weil dort Menschen nicht menschenwürdig behandelt, sondern misshandelt und unter Druck gesetzt werden. Und dann ist die Frage, was man anbietet. Und ich glaube, das Entscheidende für solche erfolgreichen Partnerschaften ist, faire, attraktive Angebote, die vor allem im Interesse auch der Partner sind, dass die ein Interesse darin sehen, mit der Europäischen Union zusammenzuarbeiten.
Gerald Knaus, Experte des Wiener Thinktanks Europäische Stabilitätsinitiative, haben Sie vielen Dank. Die EU darf sich nicht an einem Wettbewerb der Brutalität mit Lukaschenko beteiligen, sagt er. Tut sie, es werden Menschen sterben, noch viel mehr Menschen. Ihnen muss geholfen werden, man darf sie nicht im Niemandsland erfrieren lassen. Das aber stellt Deutschland und Europa vor ein Demokratiedilemma. Das war H2 Kultur, der Tag Waffen, die keine sind, Lukaschenko und die Flüchtlinge. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Pirot.